14:24 Uhr ist eine gefährliche Zeit für einen Prediger, aber ich hoffe, dass ihr nicht einschlafen werdet. Wir wollen uns jetzt noch einmal dem Thema widmen, Heaven Bound. Und nachdem wir heute Vormittag uns angeschaut haben, was Gott für uns getan hat, oder vielmehr gesagt, was Jesus für uns ganz besonders getan hat auf dieser Erde, am Kreuz, durch die Auferstehung, wollen wir uns jetzt die Frage stellen, nachdem wir am Freitag gesehen haben, was Glaube ist und jetzt, was Gott für uns getan hat, wie wir jetzt im praktischen Leben auch tatsächlich Schritt für Schritt diese Erlösung, diesen Plan Gottes, das, was er für uns tut, auch annehmen können, darin leben können und wie wir Schritte machen auf dem Weg zum Himmel. Wenn ihr den Titel gesehen habt, 8 Schritte auf dem Weg in den Himmel, und ihr jetzt gedacht habt, es gibt eine Predigt über New Start, muss ich euch enttäuschen. Kein New Start, obwohl das auch sehr interessant wäre. Obwohl, naja, in gewisser Weise könnte man dieses Thema auch New Start nennen, aber es geht nicht um Gesundheit, sondern wir wollen uns wiederum eine bekannte Geschichte eigentlich anschauen, die ihr gut kennt, auch Verse, die wirklich manchmal fast zu gut bekannt sind, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt, und wir wollen etwas genauer hineinzoomen, etwas genauer verstehen, wie Gott uns Schritt für Schritt an seiner Hand führen möchte. Nun, diese Geschichte findet sich im Neuen Testament, und bevor wir dahin gehen, lass mich vielleicht ein bisschen die Szenerie malen. Es gibt ja so Predigten oder Tage, an denen man zu einer Predigt geht, wo man etwas ganz Besonderes erwartet. Ja, wo so eine gewisse Spannung in der Luft liegt. Ellen White sagt uns, an diesem Tag lag so eine Spannung in der Luft. Die Menschen kamen mit der Erwartung, dass sie an diesem Tag etwas ganz Besonderes hören würden. Etwas, was es vorher so noch nie gegeben hatte. Und man hatte schon das Gerücht vernommen, dass er an diesem Tag eine besondere Ankündigung machen würde. Man hatte das Gerücht vernommen, er habe seine Ministerpräsidenten bereits ausgewählt am frühen Morgen. 12 Stück an der Zahl. Er hatte sie Apostel genannt, und damit war klar, er würde doch jetzt beginnen damit, seine Königsherrschaft anzukündigen. Der See Genezareth, der lag ganz ruhig und hat wahrscheinlich so ein bisschen das Sonnenlicht reflektiert, als Jesus mit einer gewaltigen Menschenmenge sich auf den Weg machte. Er hatte eigentlich am See gepredigt und hatte am See geheilt, und die Bibel sagt uns, dass die Menschen von nah und fern gekommen waren, aus Judäa und Samaria und Jerusalem und aus dem Gebieten östlich des Jordan und aus Phönizien und aus Idumea. Tausende von Leuten, die alle ihn nicht nur hören wollten, sondern sogar ihn anfassen wollten, weil durch seine Berührung heilende Kraft ausging. Und man muss nicht Theologie studiert haben, um sich vorzustellen, was passiert, wenn tausende Menschen eine Person anfassen wollen, was passiert? Schlimmer Fall von Platzangst, ich war in der Mitte. Man konnte dort nicht bleiben. Und so entschied sich Jesus mit seinen Jüngern, also mit seinen Aposteln, den 12 Aposteln, die er gerade erst vor wenigen Stunden ordiniert hatte zum Apostelamt, mit den restlichen Jüngern, das waren ja weitaus mehr Jünger als nur 12, und der gesamten Menge auf einen Berg zu steigen. Schaut mal mit mir in Matthäus Kapitel 5, und dort lesen wir ab Vers 1. Matthäus Kapitel 5 und dort ab Vers 1. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Habt ihr euch jemals gefragt, warum Jesus für diese Predigt auf einen Berg gestiegen ist? Also Berg muss man wahrscheinlich sowieso qualifizieren, wenn man in der Schweiz ist, nicht wahr? Für euch wäre das wahrscheinlich kein Berg gewesen, so ein flacher Hügel. Ja, so. Wir Mecklenburger, wir nennen sowas Berg, nicht wahr? Unser höchster Berg ist, glaube ich, 179 Meter groß oder so. Weiß nicht, ob eure Flüsse sogar auf 179 Meter sind. Ein kleiner Hügel, nicht wahr? Ein Berg. Warum ist Jesus auf diesen Hügel, auf diesen Berg hinaufgestiegen? Hat jemand von euch eine Idee? Warum hat er das gemacht? Gibt es einen Grund für? Dass sie ihn sehen könnten, okay, ja, weil es war ja am See, was sehr gedrängt. Aber dafür hätte es auch eine andere Option gegeben. Wisst ihr, was er am Tag zuvor gemacht hat, als alle Leute ihn bedrängten? Das war ja eine alltägliche Erfahrung. Er ist eigentlich sonst nicht auf den Berg gestiegen, sondern hat sonst was gemacht? Er hat immer gesagt, Petrus, es ist soweit, nicht wahr? Lass uns wieder dein Boot nehmen. Und dann hat er sich auf das Boot begeben und hat vom Boot aus gepredigt. Konnten ihn auch alle sehen, alle hören. Das hätte er an dem Tag ja auch machen können. Also sicherlich ein nachdenkenswerter Grund, aber offensichtlich wahrscheinlich nicht der einzige. Ja? Anschauungsunterricht, ja, von oben kann man es vielleicht mehr sehen, ja. Man sieht mehr Dinge, er hat ja dann auch von den Lilien gesprochen und von den Vögeln, ja.
Also alle großen Botschaften hat Gott vom Berg gegeben.
Ja, ganz genau, da kommen wir dazu. Der Berg hat in der Bibel eine besondere Bedeutung, eine besondere Funktion. Ich meine, für die Jünger war das ja ohnehin schon sehr bedeutsam, denn während sie dort auf diesen Berg stapften, erinnerten sie sich, dass sie nur wenige Stunden zuvor dort zu Aposteln gemacht worden waren. Ja? Jesus hatte die ganze Nacht auf dem Berg gebetet, hatte dann die Jünger zu sich gerufen, die waren schlaftrunken da hoch, nicht wahr, gelaufen, und dann hat Jesus ihnen gesagt, ich habe die ganze Nacht gebetet und aus dieser ganzen Gruppe an Jüngern wähle ich diese 12 als Apostel aus. Und ihr wisst, was Apostel sind, oder? Was ist ein Apostel? Botschafter. Ein Botschafter. Jetzt, wenn man Botschafter der Schweiz wird, welche Aufgabe hat man? Dann vertritt man die Schweiz. Man ist quasi der Repräsentant der Schweiz, wo man immer auch Botschafter ist. Ja? Man muss also das sagen, was die Schweiz gerne sagen möchte. Man muss sich so benehmen, wie die Schweiz sich benehmen würde. Ja, was auch immer das bedeutet. Als Botschafter Jesu hatten wir jetzt die Aufgabe, das zu predigen und das zu tun, was Jesus gepredigt hatte und was Jesus getan hatte. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ich von Jesus zum Apostel ordiniert werden würde, dann hätte ich einen großen Wunsch. Ich würde gerne noch mal ein paar Predigten von ihm hören und ein paar Heilungswunder sehen, damit ich weiß, was ich denn genau zu tun habe. Es ist ja eine Sache, wenn man da so als Jünger bei Jesus, zu Jesu Füßen sitzt und sagt, oh, tolle Predigt, oh, wunderbar, ganz großartig, wird die heilt. Ja. Wenn man plötzlich weiß, ich soll dasselbe tun, dann schaut man ganz anders drauf, oder? Man hört ganz anders zu, weil man jetzt nicht nur hört, was sagt er, sondern auch, wie sagt er es, warum macht er das und so weiter und so fort. Also für die Jünger war das jetzt wahrscheinlich eine ganz besondere Gelegenheit, wo sie gerade als Apostel ausgewählt worden waren, nochmal genau zu hören, wie predigt er und welche Wunder tut er. Aber du lenkst unseren Blick schon ein Stück weiter. Ich kann mir vorstellen, dass die Engel im Himmel, als sie dort auf diese Szenerie blickten, ein Déjà-vu hatten. Die haben hinabgeschaut und haben gesehen, Jesus Christus auf einem Berg und um ihn herum das Volk Gottes quasi zu seinen Füßen. Sie haben sich am Kopf gekratzt, wo haben wir das schon mal gesehen? Jesus auf einem Berg und das Volk so um ihn herum. Könnt ihr euch erinnern, an welcher Stelle in der Bibel stand Jesus schon mal auf einem Berg und das Volk stand um ihn herum und hat gehört, was er zu sagen hatte? Am Sinai. Schlagt mal mit mir auf, 5. Mose, und dort in 5. Mose 33, also wenn ihr jetzt Fragen habt, warum es Jesus war, der auf dem Berg Sinai war, das könnte man ein andermal noch ausführlicher begründen. Wir haben Hinweise darauf, sowohl in der Bibel als auch bei Ellen White, der Mose, das heißt von Mose und den 70 Ältesten, dass sie den Gott Israels sahen. Nicht wahr? In 5. Mose 24, das bezieht sich auf jeden Fall nicht auf den Vater, denn nach 1. Johannes 1 hat ihn niemand gesehen. Aber schaut mal mit mir in 5. Mose 33 und dort Vers 2 und 3. 5. Mose 33, Vers 2 und 3. Und er sprach, der Herr kam vom Sinai und er leuchtete ihn auf von See her, leuchtend erschien er vom Bergland Paran und kam von heiligen Zehntausenden her. Aus seiner Rechten ging ein feuriges Gesetz für sie. Ja, er liebt das Volk, alle seine Heiligen sind in deiner Hand und sie lagern zu deinen Füßen, ein jeder empfängt von deinen Worten. Das ist eine poetische Beschreibung von Mose, was damals am Sinai passiert. Er beschreibt quasi, Gott kam mit den Zehntausenden, um dieses feurige Gesetz zu predigen und das Volk lagerte zu seinen Füßen, um von seinen Worten zu empfangen. Nun, Poesie beiseite. Wie war denn die Realität, als das Volk Gottes damals am Sinai die Stimme Jesu hörte, der die 10 Gebote im Feuer, im Donner sprach? Was hat das Volk, wie hat das Volk reagiert? Die hatten Angst, oder? Und zwar ganz gewaltig. Schaut mal mit mir in 2. Mose 20. Aber wir können in 5. Mose bleiben, das können wir auch sehen. 5. Mose Kapitel 6, Kapitel 5, Entschuldigung, 5. Mose Kapitel 5. Und dort lesen wir die Reaktion des Volkes, als Gott spricht. Wir alle wissen, er spricht dort die 10 Gebote. Er spricht quasi seinen Charakter. Wir glauben, dass die 10 Gebote den Charakter Gottes darstellen, dass das Wesen Gottes eigentlich die Grundlage seiner Regierung. Kein Wunder, dass Gott mit dem Feuer gesprochen hat. Ein Feuer in der Bibel ist ein Symbol für seine Liebe. Und dort in 5. Mose Kapitel 5, Vers 23 heißt es, und es geschah, als ihr die Stimme mitten aus der Finsternis hörtet und der Berg im Feuer brannte. Übrigens sagt die Bibel, dass der Berg bis in das Innerste des Himmels brannte, wörtlich im Hebräischen, bis in das Herz des Himmels, so als ob der Himmel mit der Erde durch das Feuer verbunden war. Das ist eigentlich die Idee, die Gott da ausdrücken wollte. Da heißt es weiter, da tratet ihr zu mir, alle Oberhäupter eurer Stämme und eure Ältesten, und ihr spracht, und jetzt muss man gut mitlesen, siehe, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen, und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie was? Am Leben bleiben. Okay, also sie haben gerade mit eigenen Ohren die Stimme Gottes, also in dem Fall die Stimme Jesu gehört und sie haben gemerkt, wir bleiben am Leben. Nächster Satz. Und nun, warum sollen wir sterben? Denn dieses große Feuer wird uns verzehren. Wenn wir die Stimme des Herrn unseres Gottes noch weiter hören, so müssen wir sterben. Frage, war Gott vom Himmel herabgekommen auf den Berg Sinai, um sie durch sein Wort zu töten? Na, das war nicht seine Intention, oder? Das Wort Gottes bringt ja eigentlich Leben und nicht Tod. Warum hatten die jetzt eigentlich das Gefühl hier, dass wenn Gott weiterredet, werden sie sterben? Warum hatten sie Angst vor der Stimme Gottes? Denn das ist ja, was sie sagen. Ja, wenn Gott weiterredet, wenn er weiter hörbar zu uns redet, dann werden wir sterben. Ja? Gott soll aufhören zu reden. Warum hatten sie Angst? Wer war der Erste, der Angst hatte vor der Stimme Gottes? Adam. Kaum hörte er die Stimme Gottes im Garten, ja, versteckte er sich. Fürchtete er sich. Warum hatte er Angst vor der Stimme Gottes, wo er vorher jedes Mal Jesus um den Hals gefallen ist? Was hatte plötzlich den Unterschied gemacht? Sünde. Als Gott sein Gesetz, das Wesen seines Charakters offenbart, ist die Sünde, an der sie festhalten, die in ihrem Herzen ist, die sie nicht loslassen wollen, etwas, was ihnen solche Angst macht, dass sie jetzt im Prinzip sagen, Gott, hör auf zu reden. Schaut mal weiter, nächster Vers. Vers 26. Denn wer von allem Fleisch könnte die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer reden hören, wie wir unterm Leben bleiben? Rhetorische Frage, nicht wahr? Vers 27. Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr unser Gott reden wird. Also sie sagen Vers 26, wer von allem Fleisch, welcher Mensch könnte die Stimme Gottes hören und am Leben bleiben, ja? Nächster Vers, Mose, könntest du bitte gehen und ihm zuhören? Haben die verstanden, was sie gerade gesagt haben? In einem Vers sagen sie, kein Mensch kann die Stimme Gottes ertragen, oder? Und im nächsten Vers sagen sie, aber Mose, du kannst gehen. Du kannst hingehen und es dir anhören und du kannst es uns sagen. Offensichtlich haben sie verstanden, dass Mose eine andere Beziehung zu Gott hatte als sie selbst. Mose hatte kein Problem, die Stimme Gottes zu hören. Aber sie hatten ein Problem. Sie hatten kein Problem mit Gott als solches. Sie waren immer noch für Gott. Sie waren keine Atheisten, sie waren noch nicht mal Götzendiener oder so. Sie waren immer noch dafür, dass Gott sie in das verheißene Land führt, oder? Gott sollte sie gesund machen, er sollte sie gesund erhalten, er sollte sie richtig führen, er sollte ihnen Nahrung geben, das Manna sollte jeden Tag fallen. Aber als Gottes Wort zu deutlich wurde, haben sie gesagt, halt, stopp, Mose, könntest du mit Gott reden und dann erklär uns, was Gott will. Frage, könnte uns das auch manchmal passieren, dass wir schon möchten, dass Gott uns gesund erhält, dass er uns einen Arbeitsplatz gibt, dass es unserer Familie gut geht, dass er sich um unser Leben kümmert. Aber wenn dann Gottes Wort spricht, und zwar sehr deutlich spricht, dass wir vielleicht manchmal sagen, Gott, das ist jetzt ein bisschen zu direkt, ein bisschen zu deutlich. Du kommst mir gerade zu nahe, mach mal kurz den Mund zu. Sag dem Pastor, was ich zu tun habe, ja? Sprich zu dem Pastor, sprich zu dem Gemeindeleiter und dann sag mir einfach, was ich tun und zu lassen habe, das passt schon, ja? Gott, komm mir nicht zu nahe. Eine der erstaunlichsten Dinge in der Bibel ist, dass Gott auf diese Sache eingegangen ist. Gott war nicht beleidigt, sondern Gott hat gesagt, okay, Dann kommt der Mose zu mir. Ich werde dem Mose alles erklären. Ihr wisst, dann kommt das Heiligtum und all die ganzen Dinge, haben wir nicht die Zeit heute dafür. Aber Gott war nie damit zufrieden mit dieser Situation. Das war nie sein eigentlicher Plan. Und das sieht man ganz deutlich, wenn man in 5. Mose ein bisschen weiterblättert. In 5. Mose 18. 5. Mose 18 und dort Vers 15. Schaut mal, 5. Mose 18 und dort ab Vers 15. Dort heißt es, einen Propheten. Wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören, ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, indem du sprachst, ich will von nun an die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Also sie hatten mit anderen Worten gesagt, Gott, hör auf zu reden. Auf gut Deutsch oder Schweizerdeutsch, was immer. Ja, hatten die das gesagt, Gott, hör auf zu reden. Und Gott sagt, okay, ich weiß, dass ihr noch nicht bereit wart für das, was ich euch noch sagen wollte, aber einen Propheten, sagt jetzt Mose, wie mich, wird der Herr erwecken. Schaut mal in Vers 17. Und der Herr sprach zu mir, sie haben recht geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Also, was sagt Gott hier mit anderen Worten? Er sagt, am Horeb wollte ich zu euch reden. Ich kam im Feuer hinab und habe mein Gebot, mein Gesetz euch gesagt und ihr habt gesagt, hör auf zu reden. Und Gott sagt, okay, ich bin darauf eingegangen, ich habe mich ein Stück zurückgezogen, zurückgenommen, aber ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht am Ende dessen, was ich sagen wollte, deswegen werde ich einen Propheten senden und meine Worte in seinen Mund legen. Also welche Worte wird dieser Prophet sagen? Ja genau, also im Kontext von der Horeb-Geschichte, welche Worte wird er sagen? Er wird die Worte sagen, die Gott noch gerne gesagt hätte, hätte das Volk gern noch weiter zugehört. Die Idee ist, Gott hat, das Volk hat quasi Gott unterbrochen sozusagen. Er hätte noch mehr zu sagen gehabt, aber das Volk wollte nicht mehr. Und Gott sagt, okay, kein Problem, nehmen wir erstmal das, was wir haben. Aber ich habe euch noch mehr zu sagen. Es gibt noch mehr dazu zu sagen. Das würde ich euch gerne sagen. Ein Prophet wird kommen, ich werde meine Worte in seinen Mund legen als Konsequenz aus dem, was am Horeb passiert ist. Jetzt sagt ja die Bibel, es wird ein Prophet sein wie Mose. Frage an alle Bibelstudenten. Welcher Prophet im Alten Testament war denn wie Mose? Fangfrage. 5. Mose sagt, es stand nie wieder ein Prophet auf, der wie Mose war. Keiner. Kein Prophet des Alten Testamentes kann das erfüllen, denn wie 5. Mose sagt, es stand kein Prophet mehr auf wie Mose. Wer ist denn dieser Prophet, von dem hier spricht, dass er sein wird wie Mose? Das ist Jesus. Im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, wird dieser Abschnitt explizit auf Jesus verwendet. Er ist der Prophet. Jetzt haben wir die kuriose Situation, dass Jesus selbst sich ankündigt. Er sagt, ein Prophet werde ich erwecken, ich werde meine Worte in seinen Mund legen. Und damit meint er im Prinzip, dass er das Wort Gottes selbst Mensch wird. So ähnlich wie bei Adam und Eva, wo Jesus sagte, da wird jemand kommen, nicht wahr? Der Same der Frau. Und er kündigt sich selbst an. Jesus hat sich selbst angekündigt als derjenige, der kommen würde, um das zu vervollständigen, was am Horeb nicht vollständig gesagt werden konnte, weil das Volk nicht bereit dafür war, wegen der Sünde. Und so kommt Jesus auf die Erde. Und im Zentrum, wenn ihr euch die Chronologie seines Dienstes anschaut, ziemlich genau im Zentrum, in der Mitte seines Erdendienstes, steigt er auf diesen Berg. Übrigens, ihr wisst vermutlich alle, was ist eines der Hauptthemen der Bergpredigt? Das Gesetz Gottes, oder? Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist zu den Alten, nicht wahr? Du sollst dich töten. Ich aber sage euch, und die meisten lesen das und denken, naja, im Alten Testament stand das, aber jetzt kommt Jesus und er zeigt uns etwas ganz Neues. Nein, 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 nein. Jesus zeigt eigentlich das, was Gott schon immer sagen wollte, was er auch ganz deutlich schon im Alten Testament gesagt hätte. Er zeigt das, was unbedingt dazugehört, ohne was man eigentlich die 10 Gebote so gar nicht richtig verstehen kann. Die Bergpredigt ist quasi eine direkte Anknüpfung an die 10 Gebote und deswegen für uns enorm entscheidend. Übrigens, der Matthäus, der macht das sogar richtig stilistisch. Schaut mal Matthäus, wie der das einführt, diese Bergpredigt. Matthäus 5, also keine Angst, wir werden nicht die gesamte Bergpredigt heute behandeln. Das würde unseren zeitlichen Rahmen sprengen. Matthäus 5 und dort Vers 2, da heißt es über Jesus, und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Weiß jemand von euch, wie das Kapitel mit den 10 Geboten losgeht? Wie geht das Kapitel mit den 10 Geboten los? 2. Mose 20. Aus dem Kopf. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten geführt habe, aus der Haus der Knechtschaft. Das ist Vers 2. Genau, Vers 1 ist, und Gott redete alle diese Worte und sprach. Langweilige Einladung, braucht man nicht, oder? Nein. Ganz wichtig, denn es ist ja das Wort Gottes. Gott redete alle diese Worte und sprach. Und wenn man das so ein bisschen hier vergleicht, und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Da hat man fast das Gefühl, als ob Matthäus das so ein bisschen imitieren möchte, zeigen möchte. Es ist Jesus, derselbe Jesus, der hier spricht, derselbe Gesetzgeber. Übrigens, es ist kein Zufall, dass Jesus sich bei dieser Gelegenheit gesetzt hat. Was meint ihr, warum hat sich Jesus gesetzt? Er war bequemer, oder? Die ganze Zeit zu stehen. Nein, warum hat er sich gesetzt? Warum hat er sich hier gesetzt? Warum? Dankeschön. Das ist ganz interessant. Ein Lehrer in der Bibel sitzt immer. Jesus hat alle seine Predigten im Sitzen gehalten. Selbst im Boot heißt es, nicht wahr? Er war im Boot und er setzte sich und predigte. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Ihr kennt ja die Geschichte, als er in Nazareth war, in seiner Heimatstadt, oder? Wo er dann aufgerufen wird, aus der Jesaja-Rolle vorzulesen. Und dann heißt es, nicht wahr, er fand die Stelle, dann heißt es, er las das vor und dann heißt es, und er setzte sich. Und alle Augen waren auf ihn. Früher, als ich Jugendlicher war, habe ich immer gedacht, naja, das war eine Schriftlesung. Er kam halt nach vorne, hat die Bibelstelle aufgeschlagen, hat sie vorgelesen und dann hat er sich wieder hingesetzt, oder? Und er setzte sich, nicht wahr? Und alle Augen waren auf ihn gerichtet, so wie er jetzt auf mich schaut. Nein. Aber das ist gar nicht die Bedeutung. Die Bedeutung ist, er hat den Vers vorgelesen und dann setzte er sich. Denn in der jüdischen Synagoge wurde die Predigt grundsätzlich im Sitzen abgehalten. Also er hat die Textlesung gehalten, ja, er las vor und dann setzte er sich, um deutlich zu machen, jetzt werde ich über diesen Vers mit Autorität predigen. Und alle haben auf ihn geschaut. Und ich finde eigentlich, das ist eine ganz schöne Angewohnheit, sollte man wieder einführen, nicht wahr? Das im Sitzen predigen. Naja, wie auch immer. Also was diese scheinbar harmlosen Eingangsverse uns deutlich machen wollen, hier in der Bergpredigt, Jesus wollte ganz bewusst die Anknüpfung an den Sinai. Er wollte deutlich machen, ich werde jetzt mit Autorität etwas über das Gesetz Gottes sagen, wo seit 1500 Jahren fast die Menschen eigentlich drauf warten, was da noch fehlt, sozusagen. Und nicht umsonst heißt es am Ende der Bergpredigt, er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie einer der Schriftgelehrten. Und dann fängt er an. Übrigens, was haben wohl die Jünger auch und auch die Menschen gedacht? Was wird er wohl an diesem Tag jetzt ankündigen? Worauf haben sie gewartet? Was waren so die Worte, die ihnen durch den Sinn gingen? Dass er das Königtum begründet, oder? Dass er sagte, jetzt geht's los. Ja? Also fangen wir mal an. Was ist das erste Wort, das aus seinem Mund kommt? Er öffnet seinen Mund und das erste Wort ist glückselig. Nun, das Wort glückselig heißt eigentlich, kann man auch übersetzen, glücklich. Das kannten die Menschen sehr gut. Das war ein sehr bekanntes Wort. Das kommt im Alten Testament sehr oft vor, allerdings wird es dort im Hebräischen nicht mit glückselig übersetzt, sondern mit wohl dem. Schon mal irgendwie eine Stelle im Alten Testament gelesen, wo es heißt, wohl dem, der nicht wandelt, nicht wahr? Oder wohl dem, dessen Sünde zugedeckt ist, nicht wahr? Also in den Psalmen und in den Sprüchen gibt es, ich weiß nicht wie viele, aber zig Stellen, wo es heißt, wohl dem. Das war eine sehr bekannte Phrase und ich stelle mir so vor, wenn man jetzt quasi sich in diese Szene hineindenkt und man sieht Jesus, wie er dort sitzt und wie er seinen Mund aufmacht und sagt, wohl dem, und man könnte jetzt auf Pause drücken und so in die Gehirne hineinzoomen. Wahrscheinlich könnte man sowas sehen, wie die Leute dann so diesen Satz schon in Gedanken vervollständigt haben. Wohl dem, der die Römer vertreibt. Nicht wahr? Wohl dem, der den Thron Davids wieder aufrichtet. Wohl dem, der das Banner Israels in Edom aufrichtet. Was auch immer, ja? Das haben die gedacht. Übrigens, ihr lacht. Was meint ihr, warum haben wohl alle Menschen damals geglaubt, dass der Messias die Römer vertreibt? Waren die einfach zu dumm? Oder hättet ihr es auch geglaubt? Wer von euch hätte es auch geglaubt? Soll ich mal eine 2-Minuten-Predigt halten? Seid ihr euch davon überzeugt? Machen wir nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn man im Alten Testament nachschaut, dann wird ganz deutlich, der Messias wird vom Geist des Herrn erfüllt, oder? Das wird ganz deutlich, Jesaja, der Geist des Herrn ist auf mir und so weiter. Schaut mal in den Richtern, da gibt es eine Geschichte nach den anderen. Von Gideon heißt es, der Geist des Herrn kam auf ihn und was hat er gemacht? Midianiter vertrieben. Der Othniel kam, der Geist des Herrn kam auf Othniel, was hat er gemacht? Feinde vertrieben, ja. Der Geist des Herrn kam auf Simson, was hat er gemacht? Feinde vertrieben. Der Geist des Herrn kam auf Jephtha, was hat er gemacht? Feinde vertrieben. Man konnte sehr gut biblisch argumentieren, in Anführungsstrichen, dass wenn der Geist des Herrn auf jemanden kommt, vertreibt er die gerade vorhandenen Feinde. Und welche Feinde waren gerade im Land? Das waren die Römer. Und das war auch gar nicht so dumm gedacht. Denn der Jesus kam ja, um den Feind zu vertreiben. Das Problem war nicht diese Auslegung, das Problem war nur, man hatte den Feind falsch identifiziert. Wer war der Feind, den er austreiben wollte? Das war der Satan, die Sünde, nicht wahr? Nun also, alle warten jetzt auf diese Erklärung, dass Jesus gleich jetzt den Thron Davids an sich nimmt. Ja, und die Jünger haben sich schon überlegt, werde ich Außenminister oder Innenminister, nicht wahr? Und schon darauf gefreut. Und jetzt drücken wir wieder Pause. Und ja, der Film geht weiter. Jesus sagt, glückselig sind die geistlich Armen. Und Ellen White sagt, in dem Moment waren die Leute so perplex, die wussten gar nicht, was sie sagen sollten. Wir lesen den Vers und sagen, ach, wie erbaulich, wie schön, nicht wahr? Tun vielleicht sogar als Karte uns ihn irgendwo in der Wohnung aufhängen. Für die Leute war dieser Vers ein Schock. Glückselig sind die geistlich Armen? Sollen wir nicht geistlich reich sein? Nun, warum fängt Jesus, also ihr müsst euch ja vorstellen, es war nicht die erste Predigt, die Jesus gehalten hat, aber es war die wahrscheinlich wichtigste Predigt überhaupt. Glaubt ihr nicht auch, dass er schon als Zimmermann mit 18 Jahren und 19 Jahren sich überlegt hat, wenn ich mal auf diesem Berg sein werde, was werde ich sagen? Diese Predigt, bin ich mir ganz sicher, hat er nicht erst in der Nacht vor sich überlegt. Der hat wahrscheinlich jahrelang überlegt, wenn ich mal zu dem Punkt komme, dass ich mein Königreich erkläre, wie werde ich das machen? Mit welchem Vers fange ich an? Und womit er anfängt ist, glückselig sind die geistlich Armen. Warum? Schaut mal mit mir in Jesaja Kapitel 60. Jesaja Kapitel 60 und dort Jesaja Kapitel 60, 61, Verzeihung, Jesaja 61 und dort Vers 1. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, was zu tun. Den Elenden, okay, ja, danke. Elenden, hat jemand noch eine andere Übersetzung? Den Armen, genau, ja, den Elenden, den Armen was zu tun. Die frohe Botschaft zu verkündigen. Wie nennt man das, die frohe Botschaft, das ist das? Evangelium. Wie nennt man jemanden, der gesalbt ist? Messias. Also da geht es um den Messias. Der Messias predigt das Evangelium wen? Den Armen, ja, den Armen, den Elenden. Frage, hat Jesus nur den buchstäblich, den materiell Armen gepredigt? Ja oder nein? Er hat zu Nikodemus gepredigt, er hat zum reichen Jüngling gepredigt. Wenn es also hier nicht um buchstäblich Arme geht, dann muss es gehen um geistlich Arme. Das erste Kennzeichen des Messias ist, dass er zu den geistlich Armen predigt. Und während die Jünger und die Menge wartet, wird er jetzt sagen, dass er der Messias ist? Wird er sagen, dass er ein Messias ist? Wird er sagen, sagt Jesus, glückselig sind die geistlich Armen. Subtext: Ich bin der Messias. Ich predige das Evangelium zu den geistlich Armen und alle sind, wovon redet er? Was meint er überhaupt? Haben wir noch nie gehört. Jesus bezieht sich auf Jesaja 61 eindeutig und sagt damit quasi zwischen den Zeilen, ich bin der Messias und keiner kriegt's mit. Die geistlich Armen. Warum predigt Jesus den geistlich Armen?
Weil wir alle geistlich arm sind.
Okay, erste Erkenntnis ist, wir alle sind geistlich arm, aber was bedeutet das dann? Es bedeutet, dass nur derjenige, der seine eigene geistliche Armut erkennt, überhaupt vom Evangelium profitiert. Nur der versteht, mit mir stimmt was nicht, ich brauche etwas, der kann von der Predigt Jesus etwas herausziehen. Du kannst Sabbat für Sabbat hierher kommen. Wenn du glaubst, mit dir ist alles in Ordnung, nützt dir keine Predigt etwas. Nur derjenige, der versteht, ich bin geistlich arm, mir fehlt etwas, der kann vom Evangelium überhaupt profitieren. Und hier kommt jetzt eine ernste Nebennote, meine Lieben. Was sagt denn Jesus über Laodicea über sich selbst? Ich bin reich, habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und das bedeutet, dass die Predigten, die Laodicea hört, alle an ihr vorbeirauschen, ohne dass sie davon etwas wirklich mitnimmt. Jesus sagt, die allererste Grundbedingung auf diesem Weg ist, du musst verstehen, dass du etwas brauchst. Du musst verstehen, dass du geistlich arm bist, ansonsten nützt alles nichts. Aber was Schöne ist, er sagt, glücklich sind die geistlich Armen, denn ihrer könnte das Reich der Himmel sein? Wird es irgendwann mal sein? Er sagt, in ihrer ist das Reich der Himmel. Mit anderen Worten, wenn ich erkenne, dass ich geistlich arm bin, dass mir etwas fehlt, dann bin ich schon auf dem richtigen Weg. Ich muss nur noch weiter Jesus folgen. Ich bin schon da, wo ich sein muss. Wer seine geistliche Armut erkennt, der ist auf dem richtigen Weg. Nun, schauen wir mal in den zweiten Vers. Seid ihr noch in Jesaja 61? Wie geht denn das weiter? Vers 2. Also er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers dem Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauenden. Aus dem Kopf. Wie geht die zweite Seligpreisung? Glückselig sind die Trauenden, denn sie sollen getröstet werden. Zufall? Nein. Jesus stellt sich nicht hin auf den Berg und gibt ein paar Weisheiten, die wir später in Postkarten einrahmen. Jesus zitiert aus einer der wichtigsten messianischen Prophezeiungen, um sein Königreich anzukündigen. Er sagt, glückselig sind die geistlich Armen, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Der Vers wird zwar oft benutzt für Begräbnisse und Trauerfeiern, das ist auch gut und richtig, aber Jesus meinte eigentlich nicht an der Stelle, dass er jetzt einen Vers geben wollte, mit dem Trauerredner ihre Reden schmücken können. Nein. Worum soll es eigentlich gehen? Welche Trauer ist hier angesprochen in der zweiten Seligpreisung? Welche Art von Trauer meint Jesus?
Die
Trauer über die Sünde, oder? Denn wenn ich erkenne, dass mir etwas fehlt und ich zu Jesus komme, dann schenkt er mir echte Trauer über meine Sünde. Ich möchte mit euch etwas kurz nachdenken. Wusstet ihr, dass die Bibel sagt, dass Buße genauso ein Geschenk ist wie Erlösung? Ich weiß nicht, wie viele Predigten über Erlösung und Vergebung gehört, aber kaum welche über Buße. Und wenn man über Buße redet, dann hat man meistens im Hinterkopf, naja, ich muss irgendwie Buße tun, ich muss ja irgendwie umkehren, ich muss ja wenigstens traurig sein über meine Sünde, damit ich zu Jesus kommen kann, oder? Wie viele Christen, wie viele Adventisten fragen sie, lasst mich euch fragen, nee, hebt nicht eure Hand, aber ich frage euch, hast du schon mal erlebt, dass du etwas Falsches getan hast, von dem du intellektuell wusstest, es ist nicht richtig und es hat dir nicht leid getan? Du wusstest, es ist eine Sünde, aber es tut dir nicht einmal leid. Ich meine, wenn es einem leid tut, dann ist es ja leicht. Ich meine, da kommt man sofort zu Jesus. Aber wenn man jetzt plötzlich merkt, ich weiß, ich sollte es nicht tun, aber es gefällt mir. Es tut mir nicht leid. Ich habe keine Reue, keine Buße. Was mache ich denn jetzt? Viele Menschen verlassen genau an dem Punkt die Gemeinde. Weil sie das Gefühl haben, sie müssten erst Buße und Reue haben, bevor sie zu Jesus kommen können. Und das ist ein fundamentaler Irrtum, an dem ist Martin Luther fast gescheitert. Nicht wahr? Er dachte, ich muss doch irgendwie, kriege ich das hin, dass ich traurig bin über meine Sünde, damit Jesus mir dann vergeben kann. Nun, es stimmt, Jesus kann mir vergeben, wenn ich traurig bin, aber ich muss nicht warten, dass ich zu Jesus komme, bevor ich traurig bin. Ich kann zu Jesus kommen, wie ich bin, und er schenkt mir erst Trauer über die Sünde und dann Vergebung. Genauso wie er mir die Sünde vergibt, will er mir erstmal echte Trauer darüber schenken. Und ich habe den Eindruck, manchmal überspringen wir diesen Punkt und haben dann irgendwie nicht so richtig das echte Erlebnis wahrer Vergebung. Hast du schon mal darum gebetet, Herr, ich weiß, das ist verkehrt, es tut mir nicht mal leid, aber ich komme jetzt einfach zu dir, weil ich weiß, irgendwie bin ich arm, mir fehlt irgendwas, ich weiß nicht, was es ist. Schenk du mir Buße. Schenk du mir Trauer, damit ich echte Vergebung haben kann. Also Jesus zeigt hier, wie diese geistliche Armut mit der geistlichen Trauer zusammenhängt. Jetzt gehen wir mal zur dritten Seligpreisung. Wie heißt die dritte Seligpreisung? Die heißt, glückselig sind die. Die Übersetzung variieren so ganz minimal, aber der Kern ist immer derselbe. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Nun, welches andere Wort im Neuen Testament ist ganz ähnlich oder fast austauschbar mit sanftmütig? Da gibt es so ein Wort, das wird tatsächlich im Griechischen auch immer hin und her, also unterschiedlich übersetzt, austauschbar quasi. Demütig, ganz genau. Sanftmütig und demütig. Und dieses Wort ist auch etwas, was natürlich aus dem Alten Testament kommt. Und dort wird es auch übersetzt im Alten Testament, nicht nur mit demütig oder sanftmütig, ich gebe euch mal ein Beispiel, das ich schnell finde, sondern auch mit Elend. Schaut mal mit mir in, eine Sekunde, in den Psalmen. Und zwar in den Psalmen Kapitel 25. Und dort Vers 9 als ein Beispiel, also je nach Übersetzung ist es dann immer entweder sanftmütig oder elend oder demütig. Psalm 25, Vers 9, das ist dann ein alttestamentliches Beispiel dafür. Da heißt es bei mir in der Schlachter zumindest, er leitet die Elenden in Gerechtigkeit und lehrt die Elenden seinen Weg, aber die Übersetzungsvariante ist auch die Sanftmütigen. Ja? Das vielleicht auch, die Sanftmütigen? Die Sanftmütigen, die Elenden. Also hier ist mit Elend nicht gemeint so sehr, dass ich sozusagen im Elend der Sünde bin, sondern eher, dass ich mich selbst für gering halte. Wer war der demütigste, der sanftmütigste Mensch auf der Erde? Mose. Und Mose war nicht elend in dem Sinne, dass er jetzt so schrecklich gelebt hat, sondern dass er so demütig war, dass er so wenig von sich selbst gehalten hat, oder? Also elend im Sinne von, ich bin klein, ich habe keine hohe Meinung von mir selbst. Und das macht total Sinn. Wenn ich erkenne, mir fehlt etwas und ich bin traurig über meine Sünde, dann werde ich im nächsten Atemzug nicht, wer weiß, was wir toll von mir denken. Das ist übrigens eines der größten Probleme. Wir denken immer, wir sind toller, als wir sind, oder? Oder habt ihr das Problem nicht? Wir haben immer das Gefühl, dass wir besser sind, als wir eigentlich wirklich sind. Und das beste Gegenmittel gegen Stolz ist, wenn man sich daran erinnert, was Jesus einem schon alles vergeben musste, oder? Denn wenn mir bewusst ist, wie sehr ich Jesus traurig gemacht habe, wenn ich mir bewusst ist, was mir eigentlich fehlt, dann werde ich wieder ganz schnell auf Normalmaß reduziert in meinen eigenen Augen. Dann erkenne ich, dass ich gar nicht so toll bin, wie ich dachte und dass meine Hilfe von woanders kommen muss. Übrigens, diese Idee, glückselig sind die Sanftmütigen oder die Demütigen, die kommt aus dem Alten Testament. Schaut mal in Psalm 37. Psalm 37 und dort Vers 11. Psalm 37 und dort Vers 11. Dort heißt es, Psalm 37, Vers 11, aber die Sanftmütigen oder die Elenden werden das Land erben. Jesus sagt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ihr Lieben, ob ihr es glaubt oder nicht, Jesus hat eine Textpredigt gehalten, hat in der Bergpredigt Bibelvers an Bibelvers gereiht. Ja? Heutzutage glauben tausende Christen, dass in der Bergpredigt Jesus das Alte Testament irgendwie beiseite gelegt hätte. Ja, so Altes Testament damals, jetzt kommt Jesus in der Bergpredigt. In Wirklichkeit zitiert er Vers für Vers alttestamentliche Stellen. Das heißt, das Evangelium aus der Bergpredigt ist genau schon im Alten Testament da. Nur wie ein richtiger Prediger bringt er die Verse nebeneinander. Übrigens, wo wir da schon sind, was sollen die Elenden oder die Sanftmütigen machen? Schaut mal in Zephania. Zephania Kapitel 2 und dort Vers 3. Ganz schöne Stelle. Zephania 2 und dort Vers 3. Zephania ist schnell zu finden zwischen Habakuk und Haggai. Zephania 2, Vers 3. Zephania 2, Vers 3. Sucht den Herrn, all ihr Demütigen im Lande, die ihr sein Recht übt. Sucht was? Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. vielleicht werdet ihr Bergung finden am Tag des, Tag des Zorns des Herrn. Also die Demütigen sollen was suchen? Sie sollen Gerechtigkeit suchen. Was ist die vierte Seligpreisung? Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Mit anderen Worten, Jesus nimmt einfach diese Bibelverse und er reiht sie halt in eigenen Worten hintereinander. Aber es ist alles alttestamentliche Idee. Denn wer in seinen eigenen Gedanken jetzt einfach nur noch so klein ist, wie er wirklich ist, der versteht, ich brauche Hilfe von woanders. Und er fängt an, nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten, die außerhalb von ihm ist, wie wir heute Vormittag gesehen haben, die Gerechtigkeit Jesu, die er uns anbietet. Und übrigens, wisst ihr was ganz Tolles? Im Griechischen, in Matthäus 5, Vers 6 ist es, glaube ich, dann, nicht wahr? Die vierte Seligpreisung. Wisst ihr, was dort steht für satt werden? Seid ihr heute satt geworden? Das war super. Aber dort steht ein interessantes Wort. Das Wort im Griechischen für satt werden ist das Wort, das man verwendet, um Masttiere zu mästen. Also diese, nicht wahr, nachgedrückt. Also die Idee ist, man kriegt nicht so einen kleinen Teller voll Gerechtigkeit, so, nicht wahr, es muss ja für alle reichen, ja? Nein, 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 nein. Bei der Gerechtigkeit Jesu, da gibt es mehr als genug. Ja, da hat man, also nicht, dass man dann übergewichtig wird davon, aber man wird förmlich gemästet mit der Gerechtigkeit, weil sie halt so ewig ist. Ja? Also niemand von uns muss Angst haben, dass wenn er nicht schnell genug da ist, die anderen in die Gerechtigkeit aufgegessen haben werden könnten. Wer danach hungert und dürstet, soll satt werden bis zu dem Punkt, dass er sich gemästet fühlt. Jetzt die Frage, diese Idee nach Gerechtigkeit, Hungern und Dürsten, kommt die auch aus dem Alten Testament? Ich meine, wenn man jetzt schon so dieses Muster sieht, dann fängt man ja an schon, nicht wahr, so als Detektiv zu denken, das hat er doch bestimmt auch irgendwo her. Und siehe da, schaut mal mit mir in Jesaja 55. Jesaja 55, aber wir fangen in Jesaja 54 an, Entschuldigung. Jesaja 54 und dort Vers 17, genau. Das ist ja dieser große Abschnitt in Jesaja, der so wunderbar ist, nicht wahr? Wo das Kreuz beschrieben wird, Jesaja 53 und das ganze Evangelium, Jesaja 54. Und da wird in Vers 17 von Jesaja 54 Gottes Gerechtigkeit beschrieben. Schaut mal diese Verse an, Jesaja 54, Vers 17. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Also hier beschreibt Gott die Gerechtigkeit, die er uns schenken möchte. Worin zeigt sich die Gerechtigkeit? Wenn Gott sie uns gibt, schaut den Vers nochmal an. Was passiert dann mit mir oder was passiert eben nicht mehr mit mir? Wie wird die beschrieben? An welchen zwei Merkmalen erkennt man diese Gerechtigkeit, die Gott mir geben möchte? Das Erbteil, ja genau, ist das Erbteil, genau. Er sagt ja, das ist das Erbteil. Also was ist das? Diese zwei Dinge, die er davor beschreibt, was ist das? Das eine ist, in Vers 17, wie beschreibt er das? Genau, also die Verkläger vor Gericht verstummen, oder? Könnt ihr das sehen? Dass wenn mich jemand vor Gericht verklagt, werde ich trotzdem freigesprochen. Das ist das Erste und das Zweite ist, oder das war das Zweite und das Erste ist, genau, was heißt das konkret? Geh mal in eigenen Worten wieder. Was heißt das? Die Angriffe. Genau, der Satan, der überlegt sich ständig irgendwelche Taktiken, oder? Der schmiedet ständig irgendwelche Waffen. Überlegt sich, wie kriege ich ihn irgendwie niedergehauen. Ja? Schmiedet Waffen, er schmiedet irgendwelche Dinge. Und Jesus sagt, oder Gott sagt an dieser Stelle, wenn ich meine Gerechtigkeit dir gebe, dann hören die Angriffe nicht auf. Der Satan hört nicht auf, Waffen zu schmieden. Aber die Waffen, die er schmiedet, die werden dich nicht mehr zur Strecke bringen, sozusagen. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn du vor Gericht stehst, auch wenn Leute dich verklagen, wirst du trotzdem freigesprochen werden. Und dann sagt er, das ist die Gerechtigkeit Gottes. Er gibt diese Verheißung, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird es gelingen. Nicht wahr? Also kein Erfolg für den Feind. Und zweitens, vor Gericht wirst du freigesprochen und deine Ankläger schuldig gesprochen. Und dann sagt er, das ist meine Gerechtigkeit, die ich dir gebe. Jetzt die Frage an euch, hättet ihr gern diese Gerechtigkeit? Hättet ihr Interesse daran? Jetzt schaut mal, ihr wisst ja, Jesaja hat damals noch nicht in Kapiteln geschrieben. Das war einfach, nicht wahr, Konsonantentexte von A bis Z. Kapiteleinteilung kam später. Also wir nehmen mal Wir ignorieren mal, dass jetzt ein neues Kapitel anfängt, weil Jesaja hatte das ja gar nicht vor. Was sagt der nächste Vers? Wohlan ihr? Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch, und dann geht es später ums Essen noch. Also wonach hat man jetzt Hunger und Durst? Wonach hat man, nach der Gerechtigkeit, oder? Könnt ihr das sehen? Im Vers vorher sagt er, das ist meine Gerechtigkeit. Du wirst nicht verklagt werden, also du wirst freigesprochen werden, du wirst nicht bezwungen werden, das ist meine Gerechtigkeit. Und dann sagt er, hey, wenn ihr Durst habt danach, wenn ihr nach dieser Gerechtigkeit Hunger und Durst habt, kommt, 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 kauft, ohne Geld, alles umsonst, entscheidet euch dafür, kommt. Also Jesus zitiert in Jesaja 4, er zitiert quasi, paraphrasiert Jesaja 54. Zusammengefasst bis dahin, was ist das Evangelium, was ist das Reich Gottes? Es nützt mir nur etwas, wenn ich erkenne, ich brauche Jesus, ich brauche Hilfe. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Wenn ich so zu Jesus komme und sage, so wie ich bin, ich brauche Hilfe, sag mir, was ich tun soll, ja, sprich zu mir, dann zeigt er mir meine Sünde und ich werde von ihm Buße bekommen, echte Trauer, und nicht nur Trauer, sondern ich werde getröstet werden. Ich werde feststellen, dass ich nicht so toll bin, wie ich eigentlich bin. Mein überhöhtes Ego wird sich reduzieren auf eine kleine Demut sozusagen, ja. Und ich werde feststellen, dass die Gerechtigkeit, die ich so dringend brauche, nicht bei mir zu finden ist, sondern bei jemandem außerhalb. Und nach dieser Gerechtigkeit werde ich hungern und dürsten. Und wie viel werde ich bekommen? Mehr als genug, nicht wahr? Ich werde gemästet mit der Gerechtigkeit Jesu. Er macht mich gerecht durch sein Blut, durch seine Gnade, wenn ich ihm das glaube. Und in diesen vier Schritten haben wir das beschrieben, was man eigentlich Rechtfertigung nennt. Das ist das, was die Bibel nennt, wenn wir zu Bekehrung, wenn wir zu Jesus kommen und seine Gnade empfangen und seine Gerechtigkeit annehmen dürfen. Aber die Predigt war hier noch nicht zu Ende. Es gibt nämlich nicht vier Seligpreisungen, sondern 8 Seligpreisungen. Ja, das wird der Titel, nicht wahr? 8 Schritte zum Himmel. 8 Seligpreisungen. 4 sprechen von der Rechtfertigung. Und wir werden jetzt die anderen 4 nicht so ausführlich durchgehen, nur der Zeit wegen ein bisschen schneller. Aber die anderen 4 sprechen jetzt eigentlich von dem, was man quasi Heiligung nennen könnte oder wie man mit Jesus lebt. Schauen wir mal die 5. Seligpreisung an. Wie geht die? Glückselig sind die? Barmherzigen. Die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Übrigens, auch das könnt ihr mich später fragen, auch das ein Zitat oder eine Paraphrase aus dem Alten Testament, aber aus Zeitgründen, lass uns das nur schnell kurz erklären. Was passiert, wenn ich Gerechtigkeit in mein Herz gelassen habe, wenn ich Jesus, seine Liebe in mein Herz gelassen habe? Wie wird das mein Leben ändern? Ich werde jetzt anfangen, Barmherzigkeit auch anderen gegenüber zu zeigen. Erinnert euch vielleicht an die Geschichte von dem unbarmherzigen Knecht, oder? Könnt ihr euch daran erinnern? Wie viel hatte der Schulden? Also umgerechnet, ich weiß nicht mehr genau aus dem Kopf, es waren mehrere Millionen Euro. Oder, nee, Franken habt ihr, ne? Ich rechne trotzdem mit Euro, ist das okay? mehrere Millionen Euro Schulden hat er. Und ihm wird vergeben. Er geht jetzt aus dem Haus, trifft seinen Freund, und der schuldet ihm wie viel? Umgerechnet ungefähr 8.000 Euro. 8.000 Euro, jetzt überlegt man schon, nicht wahr? Kann man die jemandem erstatten? 8.000, also sind 8.000 Euro viel oder wenig? 8.000 Euro haben oder nicht haben, nicht wahr? Die kann man schon gut gebrauchen. Hier ist der Trick. Wenn ich gerade vergesse, wie viel mir erlassen worden ist, werden 8.000 Euro immer mehr. Wenn ich mich aber sehr genau erinnere, wie viele Schulden ich gerade noch hatte, sind 8.000 Euro relativ wenig. Warum ist es, dass wir so selten und so ungern anderen vergeben, zum Beispiel in der Gemeinde? Könnte es sein, dass wir immer diese 8.000 Euro sehen, die der andere mir Schaden zugefügt hat, und nicht die Millionen sehen, die wir Gott schulden? Jemand, der wirklich Buße erlebt hat, der wirklich traurig gewesen ist wegen seiner Sünde, der wirklich die Gerechtigkeit erhungert und erdürstet hat, der wird jetzt auch wirkliche Barmherzigkeit zeigen, auch wenn der andere mir 8.000 Euro schuldet und sie ihm gerne erlassen. Das ist der Punkt. Aber die 5. Seligpreisung endet dort nicht, sondern es geht weiter. Von der Barmherzigkeit kommt jetzt in der 6. Seligpreisung die? Glückselig sind die? die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Nun, Barmherzigkeit ist im Wesentlichen das, was ich tue. Nicht wahr? Das ist meine, der barmherzige Samariter. Nicht wahr? Das sind Dinge, wo ich mit Liebe, Nächstenliebe, meinem Nächsten etwas Gutes tue. Aber bei dem Herzen geht es noch um etwas Tieferes. Worum geht es beim Herzen? Wenn die Bibel vom Herzen spricht, in der biblischen Anatomie, in der biblischen Physiologie, wo schlägt denn das biblische Herz? Das schlägt hier, nicht wahr? Und es ist nicht so ungewöhnlich, wenn ich zu meiner Frau sage, du bist in meinem Herzen, dann ist sie wo? Hier, nicht wahr? Dann denke ich über sie nach. Die meisten Religionen beschränken sich damit, unser Verhalten zu ändern. Ja, im Konfuzianismus und im Buddhismus, überall soll man irgendwie anders werden, andere Taten tun, vielleicht andere Worte sprechen. Aber das Christentum, die Religion Jesu, zielt auf unsere Gedanken. Jemand hat mir mal erzählt, dass es im Islam sogar tatsächlich so ist, dass solange ich die Sünde nur denke und nicht tue oder sage, ist es kein Problem. Aber Jesus geht dem Problem Sünde an die Wurzel. Es reicht nicht nur, dass wir äußerliche Gutes tun und nett sind und so weiter. Es kann nämlich sein, dass ich sehr nett bin und sehr freundlich bin und immer ganz adrett angezogen in der Gemeinde und ich war meine Lieder singe und bete und ich weiß nicht was, ganz christlich wirke, aber meine Gedanken eine Mördergrube sind, oder? Also möchte Gott, dass wir reine Herzen haben, dass wir reine Gedanken haben. Und wie ist das möglich? Hast du dich mal gefragt, wie kann ich meine Gedanken in den Griff bekommen? Wie kann ich meine Gedanken Jesus weihen? Wie kann er mir neue Gedanken geben? Was ist die Antwort? Vielleicht erinnert euch an David, oder? Was sagt David in Psalm 51? Erschaffe mir ein reines Herz, nicht wahr? Die schöpferische Kraft Gottes, von der wir gestern Abend gesprochen haben, die dringt sogar bis in unsere Gedanken vor. Also Gott wünscht sich, dass wenn wir einmal seine Gerechtigkeit angenommen haben, wir barmherzig sind und dass wir auch gute Gedanken denken, dass wir tatsächlich im Himmel nicht wieder Rebellion anfangen. Nun, was ist die vorletzte Seligpreisung? Wir haben die Barmherzigkeit, wir haben das reine Herz. Was kommt als siebtes? Glückselig sind die? Die Friedfertigen. Hat jemand noch eine andere Übersetzung? Friedfertig ist an der Stelle zwar gut, aber noch nicht das Beste. Die Friedensstifter. Was ist der Unterschied zwischen einem Friedfertigen und einem Friedensstifter? Der Friedfertige ist einfach friedlich. Aber der Friedensstifter, der sorgt sich aktiv um den Frieden. Der versucht, Frieden herzustellen. Also woran erkennt man einen Christen? Woran erkennt man einen Sieben-Tags-Adventisten? Daran, dass er am Frieden interessiert ist. Auch in der Gemeinde. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder oder Gottes Söhne heißen. Ihr Lieben, wer sind denn die Söhne Gottes? Was ist die biblische Definition für Söhne Gottes? Weiß jemand von euch was? Also es gibt ja, ihr wisst vielleicht, in 1. Mose gibt es diesen Streit, wo die Söhne Gottes kommen, nicht wahr? Sind das irgendwelche Engel gewesen, die da Riesen gezeugt haben und so weiter? Nein, nein. Wie werden Söhne Gottes in der Bibel definiert? Gott treu, ja? In Römer 8, Vers 14 wird uns gesagt, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet sind, die sind Kinder Gottes oder Söhne Gottes. Alle, die durch den Heiligen Geist geleitet sind, die sind Söhne Gottes. Also wenn die siebte Seligpreisung sagt, glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und Römer sagt, alle, die durch den Geist Gottes geleitet sind, sind Söhne Gottes. Dann heißt das, alle, die Frieden stiften, die sind von wem geleitet? Vom Heiligen Geist. Lass mich das mal umdrehen. Alle, die nicht Frieden stiften, alle, die Streit fördern und Streit am Köcheln halten, sind nicht vom Heiligen Geist geleitet. Ganz egal, wie fein sie aussehen, ganz egal, wie viele Bibelverse sie kennen und ganz egal, wie laut sie singen, wer Streit fördert, am Streit gefallen hat, den Streit versucht noch am Zaum, also nicht wahr, noch weiter aufflackern zu lassen, wird nicht vom Heiligen Geist geleitet. Denn die, die vom Heiligen Geist geleitet werden, die suchen den Frieden. Weiß nicht, ob ihr mich jetzt noch mögt. Das ist die Wahrheit. Das ist die biblische Wahrheit. Das, was Jesus sagt. Und es reicht nicht aus, ihr Lieben, wenn wir einfach nur immer für die Wahrheit einstehen und mit unseren eigenen Geschwistern nicht in Frieden zusammenleben können. Ein wahrer Christ sucht den Frieden. Mit wie vielen Menschen sollen wir im Frieden leben, so es an uns ist? Mit allen. Das meint sogar alle deine Geschwister in der Gemeinde. Und deine Verwandten, Familienangehörigen. Kannst du mit ihnen im Frieden leben? Nun, jetzt werden einige von euch sagen, ach du meine Güte, das kommt ja vielleicht dann auf eine große Ökumene heraus. Wir sind ja noch, wir haben noch eine Seligpreisung. Was sagt die letzte Seligpreisung? Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Wird die siebte Seligpreisung, wird unser Bemühen, Frieden zu stiften, zu einer großen allgemeinen Ökumene führen? Nein, es wird zur Verfolgung führen. Diejenigen, die für das wahre Evangelium einstehen, für die wahre Gerechtigkeit Gottes, werden verfolgt werden auf die eine oder andere Art und Weise. Das war schon immer so, das wird auch bis ans Ende so bleiben, denn wir sind ja in einem geistlichen Kampf. Und auf der Seite Gottes ist der Frieden, aber der Streit ist auf der Seite Satans. Und wenn wir Frieden stiften, sind wir gegen Streit, oder? Wir sind gegen Auseinandersetzung, wir sind gegen Krieg. Also wird er Krieg gegen uns führen. Und da sieht man jetzt, wie endzeitaktuell, Stichwort auf dem Weg zum Himmel, die Seligpreisung sind. Sie führen uns jetzt an eine ganz spannende Stelle. Glückselig seid ihr, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen verfolgt werdet. Übrigens, da kommen jetzt gleich noch ein, zwei Verse, die erklären, was wir tun sollen, wenn wir wegen der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Bevor wir die lesen, nur ganz kurz. Habt ihr gesehen, dass tatsächlich diese Schritte aufeinander folgen in einer gewissen Art und Weise? Denn in der vierten Seligpreisung heißt es noch, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Da hat man es noch nicht, bekommt es erst. Aber in der achten Seligpreisung heißt es, glückselig sind, die aufgrund ihrer Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Da haben sie die Gerechtigkeit erhalten. Also man sieht, das sind nicht einfach nur 8 Postkartensprüche, die so wahllos nebeneinander so als Sprüche des Monats gepredigt werden, sondern die folgen alle aufeinander. Vielleicht muss ich dazu erklären, sie folgen, sie lösen sich nicht ab, sondern sie bauen aufeinander auf. Also denkt jetzt ja nicht, oh, ich habe Schritt 4 erlebt, Schritt 2 ist nicht mehr wichtig für mich. Ja, also es ist nicht, dass das eine das andere ablöst, sondern es baut aufeinander auf. Die Grundlage, selbst wenn ich alle 8 Schritte in meinem Leben erlebt habe am Ende, ist immer Schritt 1, ich bin geistlich arm. Ja, das ist wie eine Treppe, das baut aufeinander auf und man hört nie auf, diese anderen Schritte notwendig zu haben. Aber zurück zu der Frage, wie soll man damit umgehen, wenn man verfolgt wird, um der Gerechtigkeit willen? Was schlägt Jesus vor? Was sagt er, wenn sie euch verfolgen, was sollen wir tun? Ah, ich höre euch nicht. Was sollen wir tun? Freut euch und jubelt! Wann war das letzte Mal, dass du nach dem Gottesdienst nach Hause gegangen bist und gesagt hast, ah, Schwester X hat etwas Schlechtes über mich gesagt in der Küche. Preist den Herrn! Nun, das wird sich missverstehen. Es geht nicht darum, das war natürlich jetzt nur ein Spaß, es geht nicht darum, dass wir darüber uns freuen sollen, dass andere einen Fehler machen. Ja? Wir haben keine Freude daran, dass Leute vielleicht böse Dinge sagen. Aber was der Vers eigentlich meint, ist, dass trotz Verfolgung und trotz Anfechtung wir immer noch eine fröhliche und in Christus gelöste Stimmung haben dürfen. Und nicht bitter werden und nicht dagegen keilen und nicht uns anfangen irgendwie verteidigen zu wollen, sondern in Christus ruhen dürfen. Unsere Feinde lieben. So wie Jesus am Kreuz. So wie Stephanus. Wisst ihr eigentlich, vielleicht habt ihr mal dieses Wort gehört. Darf ich mal eine heiße Kartoffel anfassen? Ich meine, das Wort gehört vollkommen. Vollkommenheit des Charakters. Ja, da dampft schon, nicht wahr? Da gehen die Gedanken jetzt. Oh, was soll der jetzt sagen? Die Bibel lehrt ganz deutlich, dass das Evangelium ein Weg ist, nicht wahr? Dass es ein Wachstumsprozess ist und dieses Wachstum ist nicht ein Hamsterrad, das einfach nur sich irgendwie dreht, sondern das hat ja irgendwo auch ein Ziel. Und Jesus beschreibt diese Vollkommenheit in der Bergpredigt später. Er sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie mein Vater vollkommen ist. Aber wisst ihr, was er in den Versen vorher sagt? Er sagt, liebt eure Feinde. Bei der Vollkommenheit geht es nicht darum, dass ich fehlerlos rede, dass ich niemals stolpere, dass ich alles weiß oder so. Es geht darum, dass ich unter allen Umständen die Liebe, die Gott zu mir hat, selbst meinen größten Feinden gegenüber habe. Das ist die Vollendung. Und wenn ihr die habt, wenn wir die haben, dann haben wir das Gesetz Gottes im Herzen. Und darauf zielt die gesamte Bergpredigt ab übrigens. Das Gesetz Gottes ins Herz zu schreiben. Also was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, Die Bergpredigt beschreibt in 8 Schritten den Weg von einem Menschen, der verloren ist, zu einem Menschen, der die Liebe Gottes in Fülle hat, sogar, dass wenn er verfolgt wird in der Endzeit, noch seine Feinde liebt. Wie gehen diese 8 Schritte? Das erste ist, ich erkenne, mir fehlt etwas. Ich muss mir eingestehen, dass ich Hilfe brauche, das ist Schritt Nummer 1. Und dann komme ich zu Jesus, wie ich bin. Er wird mir Schritt 2, er wird mir Buße schenken, sodass ich Trauer über meine Sünde empfinde und getröstet werden kann. Das wird dazu führen, dass Schritt 3, ich ein anderes Bild von mir selbst habe, ich demütig werde und sanftmütig, weil ich weiß, nicht ich bin es, der mein Leben in den Händen hält, sondern ich brauche die Hilfe von woanders. Ich strecke mich Schritt 4 aus nach der Gerechtigkeit, die außerhalb von mir ist, bei Jesus und werde gefüllt, bis ich nicht mehr kann. Ich bin gerecht vor Gott. Aber das führt jetzt zu einem Leben mit Gott, wo ich barmherzig bin, Schritt 5, anderen gegenüber, wo meine Gedanken sogar gereinigt werden und ich reines Herzens haben darf durch die Gnade Jesu, was dazu führt, dass ich nicht einfach nur heilig lebe und Gutes tue und Gutes denke, sondern dass ich sogar anderen helfen möchte, Frieden zu haben. Dass ich versuche, meine Umwelt, meine Familie, meine Freundeskreis, meine Gemeinde zu einem besseren Ort zu machen, Frieden zu stiften. Und das wird mein Herz so sehr verändern, dass selbst dann, weil der große Kampf ja nicht vorbei ist, wenn dann die Verfolgung kommt, wenn der Satan gegen mich schießt, egal ob persönlich oder am Ende in der Endzeit, ich trotzdem erfüllt sein kann vom Heiligen Geist und Liebe haben kann, selbst denen, die Schlechtes von mir denken. Zum Abschluss. Ob ihr es glaubt oder nicht, Paulus ist in der Lage, diese ganze Predigt, die wir jetzt gerade gehabt haben, in einem Satz zusammenzufassen. Der Paulus ist ja eher in der Lage, lange Sätze zu machen, nicht wahr? Oder, aber an der Stelle muss man ihm ein Lob geben, er hat das wirklich gut zusammengefasst. Schaut mal mit mir in Römer 14 und dort Vers 17. In Römer 14, Vers 17 erklärt er all das, was ich euch gerade sagen wollte, in einem Wort, in einem Satz. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass es in dieser Bergpredigt, in dieser 8 Seligpreisung um das Reich Gottes geht. Es geht los in der ersten Seligpreisung mit glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und es endet mit glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Große Klammer, erstes und achtes. Und jetzt sagt Paulus hier in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, preis den Herrn, sondern was? Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Die ersten 4 Schritte, wie gesagt, ich merke, dass mir was fehlt, ich bin traurig über meine Ungerechtigkeit, ich merke, dass ich selbst keine Gerechtigkeit produzieren kann, ich hungere und dürste nach der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit fasst diese ersten 4 Schritte zusammen. Das ist das Reich Gottes. Dann bin ich barmherzig, habe ein reines Herz und stifte Frieden. Gerechtigkeit, Frieden. Und was ist das Letzte? Freude im Heiligen Geist. Das ist dieses, ich freue mich und juble, wenn alle gegen mich sind. Das kann kein Mensch produzieren. Das ist nur möglich, wenn der Heilige Geist mich erfüllt. Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Wer von euch möchte sagen, dieses Reich Gottes, das möchte ich in meinem Herzen haben. Ich möchte diesen 8 Schritten folgen, so wie Jesus sie mir erklärt hat. Ist das unser Wunsch? Amen. Amen.